hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ungewöhnlich Stark – Tipps und Tricks für dein Leben mit Myasthenie. Mein Name ist Tabea und ich bin Producerin bei Many Many Motion, einer Filmproduktion aus Bremen. Und ich habe die Ehre, den Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft begleiten zu dürfen, was mich sehr freut, weil ich bin ganz gespannt auf den Austausch mit interessanten Menschen, die mir und euch da draußen einen kleinen Einblick geben können in das Krankheitsbild der Myasthenie. Es gab ja schon mal einen Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft, der war auch ganz toll und hat bereits viele Informationen gebracht über die Erkrankung und das Leben mit ihr. Hier in dieser Podcast-Reihe soll es nochmal ganz spezifisch um Tipps und Tricks für das Leben mit Myasthenie gehen. Das orientiert sich auch etwas an der Broschüre, die es von der DMG gibt, Tipps und Tricks von PatientInnen für PatientInnen. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Weitere Informationen findet ihr auf der Website der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft, dmg.online. Hier findet ihr im Shop auch die Broschüre und weitere Artikel und Informationen. Dieser Podcast erscheint immer am letzten Freitag im Monat. Und es soll vor allem Mut machen, Betroffenen und Angehörigen. Es soll informieren, verbinden und eine Plattform sein, auf der Menschen mit Myasthenie und ihr Umfeld authentisch über ihren echten Alltag sprechen können. Über Herausforderungen, über kleine oder auch größere Lifehacks, die es so gibt, die den Alltag mit der Myasthenie etwas vereinfachen, wenn man das so sagen kann. Und wie es Betroffenen und Angehörigen überhaupt geht. Dabei soll der Fokus auch immer auf Lebensfreude und Selbstwirksamkeit sein. Also einfach um eine gute Versorgung. Und ja, heute in der ersten Folge habe ich hier einen ganz interessanten Gast, und zwar den Leon Schlemminger.
Hallo.
Genau. Er selbst ist Angehöriger einer von der Myasthenie erkrankten oder betroffenen Person. Und magst du dich mal vorstellen, Leon, wer bist du und wer in deinem Umfeld ist von der Myasthenie betroffen?
Ja, hi, ich bin Leon, ich bin 25 Jahre alt, ich wohne derzeit in Berlin und bei mir ist meine Mutti betroffen, die Claudia.
Okay, wie alt ist deine Mutter?
Meine Mutti ist, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, 56 Jahre alt.
Okay. Erinnerst du dich denn noch an die Zeit rund um die Diagnose? Wann ist die gefallen und wie ging es euch da?
Also die Diagnose, wenn ich mich nicht irre, war die so im September 2011. Und das war knapp über ein Jahr, nachdem so die ersten wirklich offensichtlichen Symptome aufgetreten sind. Also das war irgendwann in 2010, da war ich selbst 9. Und die Zeit war, salopp gesagt, sehr verunsichernd. Allein schon dadurch, dass das Ganze so lange gedauert hat, dass immer wieder entweder gesagt wurde, ja, das Ganze ist psychosomatisch, also im Grunde nur eingebildet, oder dass dann eben gesagt wurde, oh, Fehldiagnose, das, HLS beispielsweise ist mal gefallen, das macht schon ganz schön Angst.
Mhm. HS bedeutet?
ALS.
Ah, ALS.
Ich weiß nicht, da gab es mal diese Ice Bucket Challenge, falls euch die was sagt. Das ist auch eine Krankheit, die, ich glaube, von den Symptomen relativ ähnlich ist. Aber, sage ich mal, noch ein bisschen schlimmer, weil nicht behandelbar.
Mhm. Okay. Das bedeutet, ihr habt dann damals die Diagnose bekommen, nach einem langen Weg mit Symptomen. Wie hat sich der Alltag dann unmittelbar nach der Diagnose verändert für euch?
Tatsächlich relativ drastisch, würde ich sagen, weil gerade in der Zeit vor der Diagnose war meine Mutti für längere Zeiten einfach nicht da, weil sie eben so lange im Krankenhaus war. Das heißt, ich habe meine Mutti im Grunde für Monate nicht gesehen oder kaum gesehen. Und nach der Diagnose war das dann so relativ rasch, habe ich das zumindest in Erinnerung, dass sich das Ganze drastisch geändert hat, weil sie dann auch nicht mehr Vollzeit gearbeitet hat. Sie wurde berentet und auf einmal hatte ich dann viel mehr von meiner Mutti wieder durch diese Krankheit. Aber natürlich auch nicht so, wie es vorher war. Ja.
Was waren so ihre Leitsymptome? Was hat sie so am meisten belastet?
Oh, das ist schwer zu sagen. Also meine Mutti hat eine relativ schwere Form der generalisierten Myasthenia gravis. Gerade zu der Zeit war das ziemlich extrem. Also sie war dann auch teilweise auf einen Rollstuhl angewiesen. So am Anfang fing es natürlich wie bei vielen anderen mit der Mimik an. Also dass das Gesicht dann nicht mehr ordentlich funktioniert hat, sage ich mal. Da kamen dann ganz oft so die Kommentare, ja, lach doch mal wieder, du lächelst so wenig. Ja, und das Ganze hat sich dann eben weiterentwickelt, dass irgendwann der gesamte Körper betroffen war. Und dadurch war eben die Mobilität beispielsweise eingeschränkt. Ja.
Wie organisiert ihr denn jetzt den Alltag, dass es auch für deine Mutter im Alltag etwas leichter werden kann?
Also erstmal, meine Mutti ist eine relativ selbstständige Person. Deshalb, der Alltag ist da sehr von ihr vorgegeben. Ich bin da an der Organisation gar nicht so sehr beteiligt und auch gerade damals als Kind hatte ich darauf natürlich relativ wenig Einfluss. Ich war da mehr so Begleiter.
Und hast du Momente, wo dir die Krankheit besonders viel Unsicherheit und Angst bringt? Wie gehst du dann damit um?
Ja, auf jeden Fall. Also als Kind war das natürlich so, man wusste natürlich gar nicht, was man machen soll. Es ist, glaube ich, einfacher, wenn die Krankheit in einem Alter beginnt, wo man das als Angehöriger wirklich verstehen kann, wo man auch als Angehöriger mehr die Fähigkeit hat, da tatsächlich irgendwie was zu machen, da zu helfen, da eben beispielsweise, wenn es jetzt um die sozialrechtlichen Fragen geht, da einfach ein bisschen die Last abzunehmen. Das ist als Kind natürlich gar nicht möglich. Sonst natürlich einfach so im Alltag mit so kleinen Sachen so viel wie möglich helfen, wenn dann eben mal zu putzen ist oder so. Einfach da ein bisschen unter die Arme greifen, aber auch nicht außer Acht lassen, dass sie ja trotzdem, also meine Mutti natürlich trotzdem eine eigene Person ist und ihr da auch den Freiraum geben, das zu machen, was sie gerade machen möchte und darauf so zu vertrauen, dass sie für sich selbst einschätzen kann, wo ihre Grenzen sind, was sie schafft, was sie nicht schafft und einfach auf sie zu hören.
Das heißt, du hast als Kind einfach immer mitbekommen, dass deine Mama Symptome hatte, die sie auch wahrscheinlich schwer belastet haben. Und war das für dich dann irgendwann auch eine Erleichterung, eine Antwort zu bekommen oder so eine Diagnose zu hören?
Das auf jeden Fall. Also mit der Diagnose kam natürlich dann auch die medikamentöse Therapie und dadurch ging es ihr auch drastisch besser.
Ich stelle mir das auch schwer vor, weil ich persönlich hatte immer so den Drang, irgendwas unter Kontrolle zu haben, wenn es dann irgendwie um meine Eltern oder so geht. Da musstest du wahrscheinlich auch irgendwie ein gewisses Maß an Kontrolle abgeben und da auch Vertrauen in sie haben, ja, dass sie das einschätzt.
Also einerseits ist natürlich die Unklarheit ist immer so schrecklich gewesen. Das mochte ich auch gar nicht, wenn dann so, auch nach der Diagnose, wenn irgendwas passiert und ich bin aber halt ein Kind, ich bin 14 oder so und dann wird über diese Sachen mit mir natürlich nicht so detailliert und aktiv geredet wie mit anderen Erwachsenen. Was ich immer ganz schrecklich fand, weil ich dachte mir so, okay, ich werde jetzt sowieso schon so ein bisschen dazu gezwungen, schneller erwachsen zu werden. Und mir tut das selbst gar nicht gut, wenn man mir dann nicht offen gegenüber ist, sondern im Grunde versucht, ich bin ein Kind, man muss mich schonen, das muss man mir alles etwas einfacher mitgeben. Das fand ich immer gar nicht schön.
Das schneller Erwachsenwerden, meinst du das in dem Hinblick, dass du das Gefühl hast, du musstest für deine Mutter mehr da sein und mehr eine Stütze sein, als ein Kind in dem Alter eigentlich ist?
Ja, das auf jeden Fall, aber auch einfach viele Sachen selbstständiger zu machen. Und es ist auch einfach vom emotionalen Wachstum ein ziemlicher Unterschied, mit diesen ganzen Sachen umzugehen und in dieser Zeit eben auch Coping-Mechanisms und so zu entwickeln, um damit klarzukommen, was man vielleicht in dem Alter normalerweise sonst nicht macht.
Was waren am Anfang für dich die größten Unsicherheiten oder Fehler, die du... Nee, anders gefragt. Ich will dir nicht nahelegen, dass du irgendwelche Fehler gemacht hast.
Habe ich bestimmt.
Hattest du das Gefühl, dass dich das teilweise so überfahren hat, dass du nicht richtig handeln konntest in Situationen? Oder hast du gemerkt, wo du dich auch verbessert hast als Angehöriger.
Auf jeden Fall. Also mit dieser Krankheit umzugehen, ist halt ein Prozess. Man lernt sowohl als Betroffener als auch als Angehöriger einfach über die Zeit hinzu. Und man lernt eben auch aus seinen Fehlern. Also das ist so, glaube ich, ganz natürlich, dass das passiert. Ich hatte ja auch schon, glaube ich, das angesprochen mit dem Lach doch mal wieder. Das war, glaube ich, auch, was ich so zu ihr gesagt habe, weil es als Kind natürlich so ganz komisch ist, wenn auf einmal die Mutti nie lächelt. Und ich, ja, einfach so diese Sachen, diese, man muss lernen, dass da gewisse neue Dinge sind, die einfach jetzt anders sind. Und die man einfach ein bisschen abfühlen muss, die man respektieren muss. Genau.
Was merkst du so, was im Alltag bei euch jetzt so anders ist? Also wo hat sich durch die Myasthenie das Leben bei euch verändert?
Ich würde sagen, generell, es ist einfach alles ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen langsamer. Man muss bewusster alles angehen. Man muss aufeinander mehr achten. Und sonst erweitert hat sich auch viel einfach durch die Deutsche Myasthenie-Gesellschaft und die ehrenamtliche Arbeit im Verein verändert, weil wir da eben so aktiv sind.
Du und deine Mutter seid da sehr aktiv.
Ja, genau. Also meine Mutti ist die Vorsitzende der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft und ist dementsprechend da relativ stark eingebunden und verbringt mittlerweile sehr viel Zeit damit.
Und euch beiden hilft es wahrscheinlich auch nochmal trotzdem im Umgang mit dem Ganzen, weil man Gleichgesinnte um sich hat?
Absolut, ungemein. Also das ist auch, was mir damals als Kind, glaube ich, sehr geholfen hat, dass ich einfach zu den Regionalgruppentreffen beispielsweise mitgenommen wurde und dort noch mehr Menschen, die eben auch davon betroffen sind oder die auch Angehörige sind, kennengelernt habe. Und dann bin ich auch immer zu den großen jährlichen Kongressen mitgekommen, wo dann eben Ärzte Vorträge halten und dadurch eben auch noch so ein bisschen aus der medizinischen Perspektive das Fachwissen zu bekommen. Das ist einfach absolut wertvoll.
Nochmal zu dem Thema mit der Kontrolle bisschen abgeben. Wie hast du das für dich gelernt, so ein bisschen die Balance zu finden zwischen helfen, aber eben auch Selbstständigkeit überlassen?
Gar nicht. Also es ist wirklich ein bisschen schwer. Einerseits, man lernt natürlich über die Zeit so zu erkennen, wann gerade so der Punkt der Ermüdung da ist, die Überlastung. Und da dann eben stärker unter die Arme zu greifen. Aber wie ich schon meinte, man muss sich immer vor Augen halten, man hat eine eigenständige Person vor sich, die auch Sachen alleine machen möchte. Und das ist wirklich eine relativ schwere Aufgabe, da sich selbst zu überzeugen, hey, ich muss jetzt mal einen Schritt zurücktreten, ich muss sie das alleine machen lassen. Und wenn sie die Hilfe braucht, sagt sie mir das und dann kann ich ihr immer noch helfen.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch, glaube ich, total schwer fallen würde, da zu sagen, okay, jetzt muss ich da ein bisschen das auch der Person selbst überlassen.
Ja, man möchte dann natürlich, weil man sieht ja, dass es ihr manchmal nicht gut geht und dann möchte man da immer direkt rein, so auch so als Kind, Mama, nein. Aber manchmal ist das einfach nicht möglich und manchmal ist das auch einfach nicht das, was sie möchte. Genau.
Gibt es konkrete Situationen, in denen du heute anders reagierst als früher, weil du die Erkrankung jetzt besser verstehst?
Auf jeden Fall. Also für mich sind die körperlichen Symptome heutzutage relativ auffällig. Also ich merke, wenn meine Mutti ausgepowert ist, ich kann anhand ihres Tages abschätzen, wie es ihr mittlerweile geht. Was für mich relativ schwer war und auch immer noch schwer ist, die okulären Symptome einzuschätzen. Also beispielsweise, wenn sie dann Doppelbilder hat oder einfach nicht mehr richtig scharf stellen kann. Also sie kann nicht mehr ordentlich sehen und das merkt man halt von außen überhaupt nicht, finde ich. Da ist man halt so auf Kommunikation angewiesen und das hat für mich auch eine Weile gedauert, das wirklich gut nachvollziehen zu können. Und der andere Aspekt dabei sind die psychischen Symptome, also die psychische Belastung, die durch diese Krankheit entsteht, das ja wirklich von einfachen Konzentrationsstörungen zu Stimmungsschwankungen zu einem permanenten Angstgefühl bis hin zu Depressionen reichen kann. Und das dann als, so beispielsweise als Teenager, verstehen zu müssen, oh, wegen der Krankheit, die eigentlich ja nur die Muskeln belasten soll, hat meine Mutti jetzt Konzentrationsstörungen oder verhält sich von der Stimmungslage anders, als ich das gewöhnt bin. Das ist schon eine ziemliche Umstellung und das muss man eben auch mit der Zeit lernen.
Das ist ja wahrscheinlich auch für dich eine sehr starke psychische Belastung gewesen. Wie ist es heute bei dir? Wie stark fühlst du dich von dem Ganzen, von der Krankheit psychisch auch eingenommen?
Ich würde sagen, heutzutage ist es nicht mehr so schlimm. Da ist eine, das klingt jetzt blöd, da ist eine gewisse Distanz, einfach dadurch, dass man so lange schon mit dieser Krankheit lebt oder als Angehöriger mit dieser Krankheit lebt. Und Distanz heißt jetzt gar nicht, dass mich das nicht interessiert, sondern das ist einfach, damit kommt man klar, das ist sowas Normales geworden. Sonst, ich kann allen Leuten nur empfehlen, sich therapeutische Hilfe zu suchen, sowohl als Betroffener als auch als Angehöriger. Psychische Krankheiten und psychische Beschwerden sind ja gerade auch in Deutschland so ein bisschen mit einem negativen Stigmata behaftet, aber es ist wirklich empfehlenswert und es hilft. Und auch wenn es schwer sein kann, Therapieplatz zu bekommen, das ist wichtig. Sonst, für mich ist das so, das zu bewältigen, ist so ein bisschen schwer, weil für mich sind sowohl die schlimmsten, unschönsten Erinnerungen so aus meiner Kindheit, als auch die schönsten Erinnerungen einfach komplett mit dieser Krankheit verknüpft. Und da ist es auch so ein bisschen schwer, so, sag ich mal, eine Wand aufzubauen. Ich glaube, das würde ich auch gar nicht wollen.
Wie schützt du da so deine eigenen Kräfte und deine eigene mentale Gesundheit? Hast du das auch mit Therapie dir Unterstützung geholt oder kannst du das für dich selber ausmachen?
Ich bin momentan selbst nicht in therapeutischer Behandlung. Ich komme damit selbst relativ gut klar. Also wenn es um das Psychische geht, wenn es um das Körperliche geht, würde ich sagen, muss ich mich da eigentlich gar nicht schützen. Also es ist meine Mutti. Meine Mutti würde niemals, sage ich mal, Sachen von mir verlangen, wo sie weiß, dass ich damit überfordert bin. Ich merke auch beispielsweise, wenn sie zu mir kommt und ihren Koffer dabei hat, obwohl sie genau weiß, dass ich diesen Koffer problemlos tragen kann, ist sie dann natürlich so, ach ja, ich kann den ja mal wieder abnehmen. Den musst du ja nicht die ganze Zeit tragen. Nein, Mama, du musst mir den Koffer nicht abnehmen. Und so war das natürlich als Kind auch. Also da wahrscheinlich noch viel mehr im Grunde, dass sie sowieso selbst verhindert, dass ich physisch überlastet bin.
Hattest du das Gefühl, dass sich dann so ein bisschen die Rollen von Erwachsener, Kind, Mutter, Kind damals auch so ein bisschen verschoben haben, weil du quasi auch so groß und stark sein musstest in dem Moment?
Das würde ich überhaupt nicht sagen. Also sie braucht Hilfe oder brauchte Hilfe. Eigentlich braucht sie immer noch Hilfe, aber dadurch verschiebt sich ja nicht ihre Rolle. Sie ist trotzdem meine Mutter und sie ist trotzdem die erwachsene Person in dem Raum. Auch wenn ich mehr Verantwortung übernehmen muss und auch eben emotional etwas reifer werden musste, in der Dynamik hat sich für mich eigentlich nichts verändert.
Gab es für dich denn irgendwelche einschneidenden Erlebnisse, die besonders schlimme oder auch schöne Erinnerungen mit sich gebracht haben mit der Krankheit?
Auf jeden Fall. Also das war noch vor der Diagnose. Also wir haben uns natürlich noch gar nicht mit der Krankheit ausgekannt, weil ja noch gar nicht feststand, was es überhaupt ist. Und wir waren zusammen, ich glaube, im Harz. Einfach weil meine Mutti meinte, okay, mit frischerer Luft geht's mir irgendwie besser. Und dann waren wir da, waren am Abend im Hotel und es hat gar nichts mehr funktioniert. Also wir saßen da und meine Mutti konnte ihr gesamtes Gesicht nicht mehr bewegen, hat ihre Arme nicht ordentlich hochbekommen. Und wir haben einfach irgendwann angefangen, darüber zu lachen und gleichzeitig zu weinen. Und dann kam so der Kellner an unseren Tisch und war schon total verwirrt, hat sich Sorgen gemacht, warum wir da sitzen und weinen. Und dann hat sie versucht zu antworten, weil er die Getränkebestellung wissen wollte. Und es kam natürlich nicht viel raus, weil sie ihren Mund nicht bewegen konnte. Ich glaube, der muss gedacht haben, dass sie irgendwie einen Schlaganfall oder so hat. Und dann habe ich nur versucht zu sagen, nein, nein, es ist alles okay. Und habe halt versucht, ihre Getränkbestellung im Grunde zu übersetzen. Und das ist gleichzeitig einfach eigentlich eine super traurige Erinnerung oder eine leicht traumatische Erinnerung, aber gleichzeitig eine für uns damals super lustige Situation. Also wir haben wirklich geweint und gelacht gleichzeitig. Und ich sag mal, so sind einfach viele Erinnerungen, dass sie so ein bisschen, ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch, bittersweet, gleichzeitig ein bisschen unschön, aber eben auch gleichzeitig schön, einfach weil jede Erinnerung damit irgendwie verknüpft ist. Ich weiß auch noch, wir waren bei der Buchmesse in Leipzig, und da zu der Zeit war sie auf einen Rollator angewiesen. Und dann hat sie sich, als wir von der Buchmesse wieder weggehen wollten, weil das so ein langer Laufweg ist, hat sie sich auf den Rollator draufgesetzt und ich habe sie geschoben. Und das hätte total schief gehen können, weil da war dann irgendwie ein Stein erhöht oder so. Und dann im Schieben sind wir da umgekippt auf dem Rollator, weil wir da hängen geblieben sind. Und eigentlich auch eine super beängstigende Situation, aber gleichzeitig auch irgendwie eine positive Erinnerung, die irgendwie mit im Kopf bleibt.
Also ihr habt es irgendwie geschafft, trotzdem euren Humor zu behalten.
Ja, und das muss man auch einfach. Also wenn man da aufgibt, wird alles einfach nur noch schwerer.
Mhm. Ja, gut, dass du es sagst. Zu dem Thema Myasthenie und Reisen, Auslandsaufenthalte kommen wir in einer weiteren Podcast-Folge. Das heißt, darauf kommen wir auch nochmal zurück.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, einfach weil man sich gerade da auch nicht einschränken lassen sollte in seiner Freiheit.
Mhm. Ja. Was wünschst du dir denn von Ärzten oder auch Pflegepersonal oder auch eurem eigenen Umfeld im Umgang mit euch, also als Betroffener der Myasthenie, aber auch Angehörigen? Hast du da irgendwelche Vorstellungen und Wünsche?
Also es gibt eine Antwort, die so ein bisschen die Traumantwort ist, ist aber auch naiv und unrealistisch, einfach weil mir bewusst ist, wie komplex und auch überfordert das deutsche Gesundheitssystem ist. Der Traum wäre natürlich, man geht zum Hausarzt, kriegt da dann gesagt, oh, das ist was Neurologisches, dann hat man nächste Woche den Termin beim Neurologen oder der Neurologin und kriegt da dann gesagt, ah ja, wir müssen ein paar Tests machen, die Tests kann ich natürlich hier sofort selber machen, problemlos, weil ich das alles kann, und dann hat man in der Woche darauf die Diagnose. Ist natürlich unrealistisch, aber ich sag mal, darauf arbeitet ja auch die Deutsche Myasthenie-Gesellschaft hin, dass eben diese Prozesse für Patientinnen und Patienten einfacher werden und dass eben auch Ärzte und Ärztinnen mehr über diese Krankheit wissen, also zumindest schon mal davon gehört haben, dass da so im Hinterkopf sein kann, ah ja, das könnte ja das sein. Also das wäre natürlich wundervoll, aber ganz realistisch wünsche ich mir einfach offenere Kommunikation mit allen. Also gerade auch als Angehöriger und damals als Kind, das hatte ich ja auch schon angesprochen, einfach die Ehrlichkeit in der Kommunikation finde ich ganz wichtig, dass da Sachen, auch wenn sie einfacher ausgedrückt werden müssen, als sie eigentlich sind, dass die Ernsthaftigkeit da bestehen bleibt und auch so die Vollständigkeit der Information.
Wenn du so deinem Umfeld oder Freunden das Wort Myasthenie mal näher bringst oder die Krankheit, dass deine Mutter betroffen ist, können die damit überhaupt was anfangen?
Mein enger Freundeskreis ja, einfach weil sie mich seit Jahren kennen und dementsprechend auch wahrscheinlich schon mal meine Mutter getroffen haben und da auch von mir schon erklärt wurde, was das Ganze ist. Sonst, realistisch gesehen, hat niemand, den ich irgendwie treffe, jemals was davon gehört.
Hast du dich oder habt ihr euch dann auch öfter mal nicht ernst genommen gefühlt von einem Umfeld oder auch vom System?
Auf jeden Fall. Also meine Mutti, glaube besonders in der Zeit vor der Diagnose, eben weil dort auch für eine ganze Weile gesagt wurde, dass das Ganze psychosomatisch ist. Und ich kenne das auch von ganz vielen anderen Betroffenen aus der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft, dass dann eben gesagt wird, ach ja, wir haben einen elektrophysiologischen Test gemacht und der hat eben nicht das ergeben, was er eigentlich ergeben sollte. Damit haben sie jetzt keine Myasthenie. Und wir ignorieren halt, dass die Medikamente, die dafür normalerweise benutzt werden, ansprechen. Aber das ist egal. Der Test hat das nicht ergeben oder wir haben keine Antikörper gefunden und damit schicken wir sie jetzt wieder weg. Und das fühlt sich natürlich, Entschuldigung, dass ich das so sage, richtig scheiße an.
Klar. Was würdest du dann einem oder einer Person raten, wenn sie das Gefühl hat oder diese Diagnose befürchtet oder nicht weiß, was mit sich los ist und vieles der Psychosomatik nachgelegt wird? Was würdest du den Personen raten?
Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Nicht aufgeben, das sagt sich so leicht, aber man muss da wirklich dranbleiben. Man muss leider so für seine Rechte als Patient kämpfen. Und ja, sich bei uns melden hilft manchmal auch. Wir haben gutes Informationsmaterial.
Das glaube ich sofort. Wenn du einem neuen Angehörigen, der gerade von der Diagnose erfahren hast, 3 Tipps geben könntest, welche wären das?
Nochmal, sich bei uns melden. Nein, also wir haben eine Gruppe für Angehörige. Das ist natürlich eine gute Stelle. Da kann man dann an Treffen teilnehmen und sich mit anderen Angehörigen austauschen. Aber genauso würde ich auf jeden Fall dazu raten, am neu betroffenen Workshop teilzunehmen. Das ist dann natürlich nicht nur für Angehörige, sondern primär für Neubetroffene. Aber da kommen auch häufig die Partner beispielsweise mit. Und das ist einfach eine super Möglichkeit, sich auszutauschen, vor allem mit Leuten, die selbst gerade erst in diese Situation reingekommen sind und die bei der das noch nicht zur Routine geworden ist, die das noch besser nachvollziehen können. Und die generellen Regionalgruppentreffen mitnehmen, ist auch ganz wichtig. Dann als Angehöriger, gerade im engeren Kreis, also Partner, Partnerin oder eben Eltern, Kinder, auf jeden Fall so ein bisschen mit den ganzen wichtigen Materialien auskennen. Also beispielsweise der Notfallausweis ist ganz wichtig. Ich weiß, meine Mutti hat einen eigentlich komplett veralteten Notfallausweis in ihrem Portemonnaie. Dann beispielsweise, man sollte unser blaues Heft, also den Leitfaden für Myasthenie-Syndrome kennen, weil da wichtige Informationen drin sind. Und eben auch so zentrale Kontaktdaten, wie beispielsweise die behandelnde Neurologin oder eben behandelnde Neurologen. Das sind einfach Sachen, die erleichtern einem das Leben, wenn es mal zum Ernstfall kommt. Also beispielsweise zu einer Myasthenienkrise. Und realistisch gesehen wird es irgendwann dazu mal kommen. Und in der Situation ist man dann ganz dankbar, dass man sich vorher damit auseinandergesetzt hat und dann nicht noch in dieser Stresssituation irgendwie panisch versucht, die ganzen Sachen zusammenzusammeln. Sonst Ruhe mitbringen. Einfach Geduld. Sowohl mit einem selbst als auch mit der betroffenen Person.
Hattest du schon selbst mal dann solche Notfälle erlebt, wo du direkt handeln musstest?
Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Das war irgendwann zur Weihnachtszeit. Und irgendwas hat eine Myasthenie-Krise ausgelöst. Also es könnte alles Mögliche sein. Und ich musste zum Glück selbst nicht handeln. Das war zu der Zeit ihr Partner. Aber ich bin halt irgendwann in der Nacht aufgewacht. Vom Haus war Blaulicht, weil der Krankenwagen gerufen werden musste. Und dann wurde mir halt auf einmal gesagt, ja, meine Mutti muss jetzt ins Krankenhaus, weil eben es ihr gerade ganz schlecht geht. Sie kriegt keine Luft. Und dann war sie für eine Weile im Krankenhaus.
Und für solche Situationen wärst du jetzt so weit abgesichert, dass du immer direkt handeln könntest?
Auf jeden Fall. Also Da wüsste ich genau, wo ihre Sachen sind. Ich wüsste genau, wer die Ansprechpartner dafür sind. Und ich weiß auch, was sie generell, sage ich mal, auch im Alltag verträgt und was sie nicht verträgt.
Toll, das muss für sie ein ganz großes Sicherheitsgefühl auch sein, dass du da so geschult bist und auch für dich ja ein gewisses Maß an Kontrolle geben.
Ja, ja.
Der Name ungewöhnlich stark, auch von diesem Podcast. Was bedeutet das für dich als Angehöriger genau?
Da habe ich sie vorhin gefragt, ob ich das so sagen darf, weil das ja auch der Titel ist. Für mich bedeutet das so ein bisschen ungewöhnlich stur. Das ist gar nicht böse gemeint, aber ich weiß halt, wie sie sich verhält. Ich weiß, wenn sie sich etwas in den Kopf setzt, macht sie das auch. Und das, manche Sachen sollte sie nicht machen. Also ich glaube, wenn man ihrem Neurologen von manchen Sachen erzählen würde, würde der nur mit dem Kopf schütteln. Aber das ist auch für mich ein Teil von dem Motto, sage ich mal, ungewöhnlich stark, dass man einfach Dinge versucht und Dinge durchzieht, wenn man sie machen möchte.
Okay. Ja, vielen Dank, Leon. Ich glaube, ich habe heute ganz viel erfahren zum Thema Myasthenie und Angehörigen. Und ja, ich glaube, du hast uns ganz, ganz wertvolle Tipps gegeben. Vielen Dank. Liegt dir noch irgendetwas auf dem Herzen, was du noch gerne loswerden möchtest hier?
Spezifisch gerade nichts. Ich glaube, das war doch schon ein relativ guter Einblick so in das, was ich zu sagen habe.
Schön. Dann vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Es geht nächsten Monat direkt weiter mit der zweiten Folge des Podcasts Ungewöhnlich stark. Da erfahren wir einiges zum Leben mit Myasthenie und Urlaubs- und Auslandsreisen von der lieben Judith. Also seid gespannt, seid dabei und bis dahin.